Herzlich willkommen zum International Bible Training im ICB. Herzlich willkommen. Und es ist mir heute eine ganz große Ehre, sowohl euch, die ihr präsent da seid, zu begrüßen, als auch euch, die ihr nachher es on demand seht. Und unser Bible Training hat ja eine neue Dimension. Wir wollen ja jetzt ein Ministry Training machen für alle, die auf dem Herzen haben, Gott ihre Gaben, ihre Talente zur Verfügung zu stellen. Denn wir sind ja gerettet durch Jesus Christus, aber er hat uns noch nicht entrückt, nicht wahr? Wenn der Himmel das einzige Ziel, Bestimmung wäre, dann hätte er uns alle schon in den Himmel genommen. Tatsächlich, der Herr hat uns beauftragt, noch ein bisschen hier auf dieser Erde zu bleiben. Unsere Zeit steht in seinen Händen und wir wollen diese Zeit auskaufen. Eine meiner Vorrednerinnen hat gesagt, Carpe Diem, habe ich nicht vergessen. Und wir wollen unsere Talente, unsere Kraft zur Verfügung stellen. Und bevor ich einen sehr, sehr schwierigen Vortrag starte, möchte ich gerne noch Jesus um Hilfe bitten, denn wir brauchen heute die Weisheit und die Hilfe des Herrn. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du freundlich bist. Du hast gesagt im Jakobus, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte dich um Weisheit. Du machst keine Vorwürfe, so bete ich, Herr, für dein Wort, dass du es salbst, Herr, uns zur Rechtleitung, uns zur Korrektur, Vater, und auch zur Kraft, Herr. So danken wir dir für dein wunderbares Wort, dass du uns heute belebst und ausrüstest. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, wir haben heute ein ganz, ganz herausforderndes Thema. Das merke ich immer. Wir sind ja eine Gemeinde, wo nicht nur Männer predigen, sondern auch unsere wunderbaren Schwestern. Und ich sehe das dann immer unten in den Kommentaren bei YouTube. Warum seid ihr so eine unbiblische Gemeinde? Warum dürfen bei euch im ICB Frauen predigen und lehren? Darum geht es heute. Das ist unsere schwierige Hausaufgabe für heute. Was sagt eigentlich die Bibel, Gottes Wort, zu der schwierigen Frage, dürfen Frauen leiten, dürfen Frauen lehren und predigen? Und die letzte Frage, dürfen Frauen reden in der Gemeinde? Und das Problem ist, wir haben alles in der Bibel und wie können wir das erklären? Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Eine internationale Gemeinde bauen. Für alle unsere Zuschauer, die das online sehen, ihr könnt das gerne auch online bestellen unter www.mariowarnschaffe.de auf meinem Shop. Dieses Buch kostet 2,95 Euro. Die heute präsent da sind, die dürfen es sich sogar aus der Box herausnehmen und dürfen dann zu Hause per PayPal zahlen. Falls du gar kein Geld da hast, 2,95 Euro, nimm es hin. Umsonst haben wir es empfangen, umsonst sollen wir es hingeben. In diesem Buch geht es um kulturkontextuelle Gemeinde, und zwar internationale Gemeinde, die Paulus gebaut hat. Wir werden uns nur um Kapitel 6 kümmern. Einige der Ausführungen, die ich heute mache, sind etwas kompliziert, haben auch etwas ein bisschen mit Griechisch zu tun, haben etwas mit Kirchengeschichte zu tun. Deswegen werden dir heute die Ohren gellen. Herzlichen Glückwunsch für alle, die jetzt noch nach dieser komplizierten Predigt heute Vormittag dann nochmal sich was reintun. Und deswegen mach dir keine Sorgen, brauchst auch keine Notizen machen. Alles steht hier schon in diesem Buch. Wir werden anfangen mit der Fragestellung. Pastor Mario, wie kann das sein, dass Frauen im ICB lehren oder leiten? Unsere Frauen sind ja die Helden unserer Gemeinde. Mehr als die Hälfte unserer Kleingruppen werden von Frauen geleitet. Wie kann das sein? Gehen wir in die Bibel, gehen wir in Gottes Wort, damit wir überhaupt die Problematik verstehen. Denn es gibt einige Bibelstellen, ich werde zwei zitieren, wo ganz klar, eindeutig Paulus sagt, einer Frau ist es nicht erlaubt zu lehren und nicht erlaubt zu herrschen. Wir schlagen Gottes Wort auf in 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 11 und 12. Da sagt Gottes Wort, ich, und das schreibt Paulus, Erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Punkt und Schluss und Amen. Da kann man also jetzt auch nichts mehr drehen mit Griechisch. Ne? Kennt ihr manchmal so Prediger, die sagen, ja, was in deiner Bibel steht, das steht da eigentlich gar nicht, weil in Griechisch steht da was ganz anderes. Ihr Lieben, ich darf mich nicht so allzu sehr rühmen, ich habe auch Graecum gemacht. Ich war einer der Geschädigten, Predigtgeschädigten, von den Predigern, die immer gesagt haben, ja, in Griechisch steht das immer ganz anders. Ne? Ich habe meine Bibel nicht mehr wertgeschätzt. Das war das Ergebnis. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich Griechisch gelernt habe, habe meine Bibel überprüft. Stimmt das, was in meiner Bibel steht? Und ich kann euch heute reinen Gewissens sagen, die Bibel, die du auf dem Schoß hast, wenn du eine ordentliche Bibel hast, die stimmt. Gottes Wort ist gut übersetzt. Amen. Die Leute haben eine gute Arbeit gemacht. Das heißt aber im Umkehrschluss, hier steht eindeutig, sagt Gottes Wort und sagt Paulus, eine Frau darf nicht lehren und nicht herrschen. Kommen wir zur zweiten Bibelstelle, die auch in diesem Kontext wir uns damit beschäftigen müssen. Das ist im 1. Korinther 14, Vers 34. Auch hier schreibt Paulus zur Gemeinde in Korinth, die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen. Das steht eindeutig in Gottes Wort. So, jetzt ist es aber oft so, und das ist das Problem, was viele neue Christen haben, dass wir manchmal Aussagen haben, die 100% wahr sind, und dann wieder Aussagen haben, die genau das Gegenteil sagen und auch 100% wahr sind. Einfachstes Beispiel ist zum Beispiel Jesus Christus, seine Natur. Das ist für mich relevant, weil ich viel mit Muslimen zu tun habe. Sagt die Bibel, ist er entweder Gott, 100%, oder ist er entweder Mensch, 100%. Nicht wahr? Das ist immer das Thema mit meinen Muslimen. Und tatsächlich ist es wahr, die Bibel sagt beides. Jesus ist ganzer Mensch, 100%, und er ist ganzer Gott. Das heißt, eigentlich wäre das ein Widerspruch. Er kann doch entweder nur Mensch sein oder nur Gott sein. Und trotzdem sagt die Bibel sowohl als auch. Dass wir das als Schwierigkeit empfinden, ist unsere griechische Erziehung. Wir alle sind geprägt von griechischer Philosophie. Das nennt man die sogenannte Dialektik. Man kommt durch Dialektik zur Wahrheit. Wenn ich etwas widerlege, komme ich zur wahren Aussage. Nur entweder oder kann die Wahrheit sein. Die Bibel hat eine andere Logik als die griechische Logik. In der griechischen Logik heißt es, entweder das ist wahr oder das ist Lüge. In der hebräischen Logik haben wir sowohl als auch. Jesus ist sowohl ganzer Mensch, Halleluja, so als auch ganzer Gott. Das heißt, beides stimmt. Und genau diese Logik müssen wir jetzt umschalten. Das heißt, wir haben hier ganz klare Aussagen, dass eine Frau nicht herrschen darf, eine Frau darf nicht lehren, eine Frau darf noch nicht mal reden in der Gemeinde. Und jetzt kommen neue Bibelstellen, die scheinbar genau das Gegenteil sagen. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Ich zitiere aus Römer 16, Verse 1 und 2. Da sagt Paulus, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn sie ist vielen ein Beistand. Jetzt wäre es mal interessant, wenn ihr eine Bibel dabei hättet, was in eurer Bibel steht. In meiner Bibel steht Beistand. Sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Das heißt, dieser Vers geht uns erstmal jetzt ruhig über die Lippen. Sie ist eine Dienerin, eine Frau, die eine Dienerin ist, haben wir kein Problem. Eine Diakonin, problematisch wird es nochmal bei der Definition, was ist denn eigentlich eine Diakonin? Zum Beispiel wir haben in unserer Gemeinde haben wir sogar zwei Sozialdiakoninnen, die auch einen Dienst tun an den Obdachlosen, an den Flüchtlingen, an den Armen. Es ist auch teilweise ein leitender Dienst. Und hier ist das Wort Beistand. Das ist natürlich für uns erstmal, wenn wir das Setting haben, eine Frau darf keine leitende Funktion haben, dann ist das Wort Beistand für uns unproblematisch. Schwierig wird es nur, wenn wir jetzt ins Griechische gehen. Ich habe euch gewarnt, heute gehen wir ein bisschen ins Griechische. Und da heißt das griechische Wort Prostatis. Ja? Das hat nichts mit Prostata zu tun, sondern Prostatis sind zwei griechische Worte zusammengeblendet in einem. Pro heißt vor, ich stehe jetzt gerade vor euch. Statis kommt von dem griechischen Wort histemi, heißt auf Deutsch übersetzt eine Vorsteherin. Ja? Und dann werden in fast allen Übersetzungen, die wir haben, das Wort Vorsteherin mit Beistand übersetzt. Warum das so ist, könnt ihr jetzt ahnen. Ne? Weil eine Vorsteherin ist eine Leiterin einer Gemeinde. Da aber unser Setting, unser kulturelles Setting ist, eine Frau darf keine Leiterin, schon gar nicht Pastorin sein, wird es in den meisten Übersetzungen mit Beistand übersetzt. Wer die Elberfelder Bibelauslegung liebt, ich bin einer davon, da steht es zum Beispiel bei Werner de Boer, ein außergewöhnlicher Bibelübersetzer, der hat das Wort übersetzt mit, sie war eine Vertreterin oder Beschirmerin, hat es übersetzt. Wer das Graecum gemacht hat oder Griechisch, sich im Griechischen tummelt, der kennt das Lexikon G-Moll, griechisch-deutsches Lexikon, und dort steht Vorsteher, Vordermann, als am Altar Stehender, ein Schirmer, ein Verteidiger, ein Fürsorger, ein Vorstand, ein Leiter, ein Rechtsbeistand. Das heißt, dieses griechische Wort heißt, Phoebe war nichts weniger als eine Gemeindeleiterin. So, jetzt habt ihr das Problem schon in den ersten Minuten auf dem Tisch. Wie kann das sein, dass Paulus an zwei Stellen sagt, eine Frau darf keine Leiterin sein, darf keine Lehrerin sein. Auf der anderen Seite hat er eine Mitarbeiterin, die war eine Gemeindeleiterin. Das müsst ihr jetzt erstmal aushalten und jetzt kommt schon gleich die nächste Stelle. Und zwar lesen wir aus Lukas 8, Vers 3. Das waren dienende Frauen. Frauen, die in dienenden Dienst waren. Da heißt es, und geschah danach, dass er, nämlich Jesus, nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündete und die 12 mit ihm. Und jetzt kommt, und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuza, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele anderen, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Das heißt, selbst in Jesu Mitarbeiter-Team waren nicht nur die 12 Jünger, es war ein viel größerer Kreis, waren auch Frauen. Das war ungewöhnlich für die Zeit der Rabbiner, dass ein Rabbiner auch Frauen in seinem Mitarbeiterteam war. Wer weiß denn, wer der erste Evangelist der ganzen Zeit war, nachdem Jesus auferstanden war? Frauen. Jawohl, genau. Lukas 24, 9 bis 10. Leute, die die Auferstehung Jesu verkündet haben, war Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter Jesu. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles, nämlich die Auferstehung Jesu, den 11 Aposteln und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, also der Halbbruder von Jesus, und die übrigen mit ihnen, sie sagten dies zu den Aposteln. Das heißt, die allerersten Prediger des Evangeliums, der wunderbaren Botschaft, waren Frauen. Wow, nicht wahr? Und die Reaktion übrigens der Männer, die wisst ihr ja, ne? Und sie glaubten ihm kein Wort, denn es erschien ihnen wie Frauengewäsch. Das heißt also, hier haben wir eine nächste Stelle, die müssen wir aushalten. Die ersten Evangelisten waren Frauen. Philipper 4, Vers 2 und 3, schreibt Paulus: Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Wow, hier sind nicht nur Evangelistinnen, die schönen Straßeneinsatz gehabt haben und schön gepredigt haben mit wohllautender Stimme, haben gekämpft für das Evangelium. Weißt du, wie Paulus gekämpft hat? Er wurde gesteinigt, er wurde gepeitscht, er wurde gefoltert für das Evangelium. Das ist Kampf für das Evangelium. Und er sagt hier, waren zwei Frauen, Euodia und Syntyche, die im Dienst von Evangelistinnen waren. Wow, Evangelisten reden viel. Ne? Ich bin übrigens auch ein Evangelist und rede viel. Dann haben wir eine Frau, die lesen wir in Römer 16, Vers 7, grüßt Andronikus. Und jetzt kommt's. Jetzt wäre ich mal interessiert, was in eurer Bibelübersetzung, schaut es mal nach zu Hause. Grüß Andronikus und Junias, in manchen Bibelübersetzungen steht als Fußnote, oder Junia. Das offenbart, dass die Bibelübersetzer sich nicht ganz einig sind, war Junias ein Mann oder eine Frau? Interessant. Warum sind sich die Bibelübersetzer nicht einig? Einig, ihr wisst schon, was kommt. Meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Das heißt, hier waren zwei Personen, ein Mann und, man war sich nicht sicher, war es eine Frau oder ein Mann, die schon vor Paulus als Apostel gedient haben. Wow. Und hier ging es um Junia. Warum ist der Streit um die Frage, war Junias ein Mann oder war er nur eine Frau? Das geht sogar zurück bis in den griechischen Grundtext. Wer Griechisch gelernt hat, der weiß, dass die Urfassung des Evangeliums nicht mehr existiert. Sie ist leider verschollen. Kein Problem für uns, weil wir haben 5000 griechische Übersetzungen und Abschriften bis zum Jahr 1000. Wir haben 5000 lateinische und nochmal 10.000 anderssprachige, das heißt 20.000 verschiedene Abschriften bis zum Jahr 1000. Alle diese 20.000 Abschriften sind zusammengeblendet in so einer Art Kompaktzusammenblendung oder Synopse. Das nennen wir das Nestle-Aland-Evangelium. Wir haben also keinen Urtext im Neuen Testament, wir haben einen Grundtext. Und jetzt kommt's. Bis zur Ausgabe 1975 ist Junian, und jetzt kommt das Problem, noch mit einem Zirkumflex. Zirkumflex ist wie so eine Art Akzent, der kennzeichnet, es handelt sich um einen Mann. Jetzt müssen wir ein kleines Detail, jetzt wird es kompliziert, aber wie gesagt, ist alles in meinem Buch. Bis zum Mittelalter gab es aber im Grundtext keine Artikel, weil in dem ursprünglichen Evangelium, sind einfach nur die Buchstaben in Griechisch da und keine Artikel. Das heißt, man konnte von dem Akkusativ Junian nicht unterscheiden, war es ein Mann oder eine Frau. Das ist das Problem. Das ist ein grammatisches Problem. Ja? Das heißt also, wenn ein Zirkumflex über das A war, war es ein männlicher Akkusativ, war ein Akut drauf. war es ein weiblicher. Man konnte also von der Grammatik nicht unterscheiden, war Junias ein Mann oder eine Frau. Wie können wir das Problem lösen? Durch Kirchengeschichte. Die erste frühe Gemeinde war es Hieronymus, waren Chrysostomus, Ägidius von Rom, die lebten alle bis zum Mittelalter, waren überzeugt, dass Junias kein Junias war, sondern eine Junia, dass sie eine Frau war, eine Frau unter den Aposteln. Und wir können auch von der Etymologie, das heißt, wir haben ja Junia, ist ja ein griechischer Name von einer Fruchtbarkeitsgöttin. Das heißt, Junia gab es in der antiken Literatur, in der griechischen Literatur, nur als Frau, niemals als Junias, das gab es nicht. Ja. Das heißt, zum Beispiel Julia, gibt es einen Julian, aber es gibt bestimmte Frauennamen, da müsst ihr mir jetzt mal helfen, mir fällt jetzt nur Astrid ein. Ja? Eine Astrid gibt es nur für eine Frau, ne? Ich hab noch nie einen männlichen Astrid gehört. Ja, Junia war genauso. Es gab diesen Namen nur für eine Frau. Deswegen waren sich alle Kirchenväter einig, dass Junia eine Apostelin war und eine Frau. Dann geht es weiter. Apostelgeschichte 18,26. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nämlich wen? Apollos, einen Evangelisten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Interessanterweise steht hier der Frauenname zuerst. Das war ein sehr gesalbtes und sehr gesegnetes Apostel-Ehepaar, Priscilla und Aquila. Lustigerweise steht nicht Aquila und Priscilla, ne? Der Mann zuerst, sondern die Frau zuerst. Anscheinend war sie ein bisschen mehr gesalbt als er und legten ihm den Apollos den Weg näher aus, weil das war ein heißer Evangelist, war auch sehr wortgewandt, aber Theologie mangelhaft. Ne? Und da hat Priscilla noch mal ein bisschen nachgeholfen, gelehrt. Dann haben wir Kolosser 4, 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha, eine Frau, und die Gemeinde in ihrem Haus. Hier haben wir eine Gemeindeleiterin. Dann haben wir 1. Korinther 1, Vers 11. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Auch eine Hausgemeindenleiterin. Und dann gibt es Hannah, die Prophetin in Lukas 2. Wir haben die Prophetinnen, die prophetisch begabt waren, die Töchter des Philippus, Apostelgeschichte 21,9. Und es geht so weiter und so weiter und so weiter. Ich langweile euch. Trotzdem müsst ihr das aushalten, weil wir müssen jetzt verstehen oder wir müssen uns damit beschäftigen, wie kann es sein, dass Paulus einmal lehrt, eine Frau darf nicht leiten und lehren. Auf der anderen Seite sind da unendlich viele Frauen, die Leitungstätigkeiten haben, die eine Apostelin waren, die eine Evangelistin waren, die Lehrerin waren. Wie kriegen wir das zusammen? Nur durch hebräische Logik. Jesus, er ist ganzer Mensch, sowohl als auch ganzer Gott. Frauen im Dienst für das Evangelium durften sowohl nicht lehren und leiten, als auch Apostelin sein, Evangelistin sein, Gemeindeleiterin sein. Wie kann das zusammenkommen? Nicht durch griechisches Denken, nicht durch Dialektik. Nur eins stimmt, beides stimmt. Warum? Die Antwort ist, weil Paulus ein kulturkontextueller Missionar war. Und jetzt sage ich euch was, und das tut weh, das tut den Frauen weh, die hier sitzen. Paulus war kein Frauenrechtler. Sorry, Paulus war ein genialer Evangelist und Missionar und wollte Gemeinden kreieren, die wie ein Schlüssel ins Schloss passten. Er baute Gemeinden in patriarchalen Gegenden, wo die Juden das Sagen hatten. Eine Frau darf nichts sagen, eine Frau darf nicht leiten. Und er baute Gemeinden in heidnischen Gegenden, die griechisch geprägt waren, die römisch geprägt waren, wo Frauen sogar gleichberechtigt mit den Männern schon wählen durften in der Politik. Das heißt, Paulus hat nie gedacht, oh, wie geht's den armen Frauen? Das war nicht sein Anliegen, sondern Paulus war sehr pragmatisch. Wenn er in eine Gegend kam, die patriarchalisch geprägt war, wo Frauen nichts zu sagen hatte, hat er gesagt, liebe Frauen, wir müssen uns hier geht es nicht um Frauenrechte, es geht darum, dass ewige Seelen gerettet werden für die Ewigkeit. Deswegen dürfen wir kein Anstoß sein. Wir passen uns der Kultur an und ihr werdet keine leitenden Funktionen machen und ihr werdet auch nicht lehren, weil wir sonst Probleme bekommen mit einem patriarchalischen System. Ich habe das mal unserer Hauskreisleiterin Schala, die ja Koranlehrerin war in Teheran, hat sie gesagt, was ist die konservativste Stadt in Iran? Das ist Rome. Rome, da laufen alle verschleiert rum. Wenn da einer keinen Schleier, der wird nicht nur geschlagen, wie heute Morgen, die werden gleich aufgehängt am nächsten Kran. Stell dir vor, Schala, wir würden Gemeinde gründen in Rome, in Iran. Ja? Dann würde ich von dir verlangen, Kopftuch, Schleier. Warum? Weil sonst kann ich dich nämlich auf dem Friedhof besuchen, nicht wahr? Wir passen uns einer Kultur an und du bist dann leider nicht mehr Hauskreisleiterin, weil in einer patriarchalen Kultur kann eine Frau keinen Leitungsdienst ausüben. Das heißt, wir tun das aus strategischen, missionarischen, logischen Gründen. Wenn Paulus aber in einer freiheitlichen Kultur unterwegs war, griechisch oder römisch geprägt, dann hat er gesagt, alle Frauen an Bord, nicht wahr? Denn die Gemeinde muss nach vorne gehen. Natürlich hat Paulus dann die Freiheit gehabt, um mit begabten Frauen, die durch den Heiligen Geist begabt waren, die ein charakterliches Profil hatten, so wie wir jetzt auch gerade in unserem Kurs besprechen, wenn Gott Leiter auswählt, dann geht es ihm nicht so sehr um Begabung, dann geht es ihm um Charakter. Und natürlich auch, jeder Leiter muss sich unterordnen. Ich leite mich auch unter meinem Leitungsteam. Jeder Leiter braucht einen Leiter, das ist ganz klar. Natürlich muss auch eine Frau in Unterordnung leben. In Klammern, ein Mann auch. Auch ein Pastor muss sich jemandem unterordnen, sonst ist er kein guter Pastor. Das ist ganz selbstverständlich. So, ich habe noch 5 Minuten. Wir gehen noch ein bisschen rein in schwierige Theologie. Und das lest ihr in Kapitel 6, Absatz 2. Nämlich wollen wir nochmal die Argumentationskette von Paulus verstehen. Wir lesen 1. Korinther 14, Vers 34. Da heißt es, und hört gut zu, wie er argumentiert, wie es in allen Gemeinden Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Und jetzt kommt die Begründung, warum sollen sie schweigen? Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, jetzt kommt die Begründung, wie das Gesetz es sagt. Und was ist das Gesetz? Die Tora, die 10 Gebote. Das heißt, er begründet das Redeverbot der Frau mit dem Gesetz der Juden. Warum? Paulus war Pharisäer, Paulus war Jude, ganz klar. 1. Timotheus 2, Vers 12. Entschuldigung. Ich erlaube aber, einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Jetzt kommt die Begründung. Pass auf. Was ist die Begründung dafür? Denn Adam wurde zuerst gebildet, dann Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Das heißt, wie argumentiert Paulus? Nummer 1, durch die Tora. Nummer 2, mit dem Sündenfall im Paradies. Mit dem Fluch, unter dem die Frau kam. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Das ist pharisäische, jüdische Logik. Ja? Das heißt also, die Frau wurde im Paradies verflucht von Gott wegen ihrer Sünde, weil sie sich hat verführen lassen. Das heißt also, im Paradies ist der Sündenfall geschehen und ist der Fluch gekommen auf die Frau. Und aufgrund dieses Fluches argumentiert Paulus sein Rede-, Lehr- und Leitungsgebot der Frau. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Nun, wir fangen von Anfang an. Wie war es denn am Anfang, vor dem Sündenfall, vor dem Fluch? Da heißt es im 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, und jetzt kommt, als Mann und Frau. Ja? Das heißt also, Mann und Frau sind eine Einheit vor dem Sündenfall und repräsentieren sogar die Identität Gottes. Wow! Das heißt, nicht nur der Mann ist das Ebenbild Gottes und die Frau ist das Ebenbild des Mannes. Beide gemeinsam repräsentieren Gott und seinen Charakter. 1. Mose 1, 28, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und jetzt kommt und herrscht. Hat er zu Adam gesagt, herrsche und die Frau, die darf sich unterordnen? Nein, nein, er hat gesagt zu beiden, Mann und Frau, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wow, das heißt, gemeinsam als Mann und Frau herrschten sie vor dem Sündenfall. Das heißt, im Sündenfall, im Fluch hat sich etwas geändert. Und das ist das, was Paulus sagt. Er begründet sein Leitungsverbot aufgrund des Sündenfalls im Paradies. Ganz wichtig. So, das heißt, der Fluch im Paradies ist die Begründung für das Leitungsverbot. Nun leben wir immer noch unter dem Fluch des Gesetzes? Ja, nein, jemand weiß nicht so genau, weil es gibt ein Nicken und ein Nein hier in diesem Saal. Aber was sagt Gottes Wort? Römer 8, Vers 1 und 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Und Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, in Paulus, in Christus, sind wir erlöst von jedem Fluch. Und dieser Fluch hat eine Auswirkung, dass nämlich, es steht, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Das heißt also, durch Christus Jesus ist der Fluch des Gesetzes von uns abgetan. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Wenn Paulus arbeitete in einer jüdisch geprägten, patriarchalischen Kultur, wo sehr stark das Gesetz und der Fluch des Gesetzes vordringlich war, hat er diese Regelung für Frauen durchgesetzt, dass eine Frau nicht lehren durfte und nicht leiten durfte, und wo Gemeinden lebten unter der Freiheit in Christus Jesus, nämlich, dass es weder Mann noch Frau, weder Grieche noch Jude, weder arm noch reich, in Christus sind wir alle eins. Wenn diese geistliche Freiheit da war, dann konnte auch Paulus in dieser Freiheit für Frauen operieren. Ich schließe, auch wenn das jetzt ein bisschen kompliziert war, gibt es entweder oder? Und ich sage nein. Denn als wir als Gemeinde vor vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren war es, als ich in einer Gemeinde geleitet habe, da standen wir vor der schwierigen Frage, dürfen Frauen Älteste sein? Damals haben Frauen schon längst gepredigt bei uns in der Gemeinde. Das war kein Problem, aber es war ein Problem, ob Frauen Älteste sein dürfen. Da habe ich zu der Gemeinde gesagt, es gibt in dieser Frage kein richtiges, es gibt sowohl als auch. Ich glaube, dass Gott einer Gemeinde die Mündigkeit gegeben hat, zu überlegen, in was für einer Kultur leben wir. Leben wir in einer patriarchalischen Kultur, wo Frauen nichts zu sagen haben? Dann ist es vielleicht angezeigt und weise, Frauen nicht leiten und nicht predigen zu lassen. Richtig, sehr gut, so hat Paulus auch gedacht. Lebe ich in einer Gesellschaft, wo Frauen und Männer sowieso immer als Team leiten, wo das kein kulturelles Problem ist, dann dürfen wir auch in der völligen Freiheit leben, die Christus uns gegeben hat. Wir sind frei vom Gesetz, frei vom Fluch des Gesetzes. Frauen dürfen natürlich auch mit Männern im Team arbeiten. Es ist eine Frage, die jede Gemeinde selber beantworten muss. Es gibt kein Falsch oder kein Richtig. Als zum Schluss möchte ich noch folgende Punkte sagen, in meinem letzten Kapitel. Wann sollten Frauen in den Leitungs- oder Lehrdienst berufen werden? Nummer eins, erfüllen Sie einen christlichen Charakter. Haben Sie den Charakter Christi, das machen wir gerade in dieser Lektion, 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Das sind alles keine To-Do-Listen, sondern Charakterlisten. Nummer zwei, sind diese Frauen, genauso übrigens wie Männer, fähig, sich anderen unterzuordnen? Wenn ich Pastor bin und ich bin nicht bereit, mich anderen unterzuordnen, meinem Team unterzuordnen, es gibt manche Leute in meinem Team, die sagen mir ordentlich die Meinung, wenn ich dazu nicht fähig bin, dann bin ich gefährlich für diese Gemeinde, gefährlich für diese Welt. Das gilt genauso für Frauen wie für Männer. Und der letzte Punkt, das heißt, sind Frauen fähig, bevor sie in die Leiterschaft berufen werden, schwierige Problematiken sachlich, weise und gut, also bewährt, zu lösen. Das ist ganz wichtig. Bevor ich eine Frau in die Leiterschaft, in den Lehrdienst wählen würde, würde ich genau das, was 1. Timotheus 3 sagt, niemand, der Neophyt ist, neu gepflanzt, neu bekehrt, sondern bewährt ist in allen Dingen. Ich hoffe, mein Seminar hat euch, hat Sie ein bisschen inspiriert, noch einmal die ganzen Bibelstellen nochmal zu lesen, zu studieren, zu beten und Ihnen oder euch die weise Entscheidung zu geben in eurer Gemeinde, ob wir Frauen hineinbringen in den Lehrdienst oder in den Leitungsdienst. Denn dies, glaube ich, ist eine Frage, die jede Ältestenschaft in ihrer Gemeinde entscheiden muss. Wir als Ältestenschaft haben es schon getan und wir sind sehr, sehr, sehr gesegnet, dass wir genauso wie Paulus wunderbare, gesalbte, lehrfähige Frauen in unserem Team haben. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich bete jetzt auch ganz besonders für Männer und besonders für Frauen, die auch diesen Stream jetzt schauen, dass du gerade auch Frauen, die verletzt sind, Herr, durch Zurückweisung, durch Abwertung, auch religiöse Abwertung, dass du sie heilst und dass du mit deiner Berufung, mit deiner Salbung, mit deiner Wiederherstellung kommst, gerade jetzt, alle, die mir zuhören, besonders Frauen, und dass du, wenn du Menschen berufen hast, und ich glaube, dass ich gerade jetzt zu jemandem spreche, du bist eine Frau in einer Gemeinde und du bist schon seit Kindheit auf berufen, aber du lebst in einer Kultur, wo du niemals diese Berufung ausleben durftest und du bist tief verletzt. Ich bete gerade jetzt, der Herr Jesus Christus setzt dich frei und der Herr Jesus Christus sagt dir durch den Heiligen Geist, fache an die Gabe, die Gott dir gegeben hat, im Lehrdienst, im Leitungsdienst, und du bist eine Bereicherung, du bist ein Segen für diese Welt und für das Volk Gottes. In Jesu Namen, der Herr segne dich. Amen. Amen.